Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Henning Hubert. Unabhängigkeit, wird die Voice of America zur Stimme Donald Trumps? Glotze an, wie die Corona-Krise die französische Medienlandschaft umkrempelt. Und außerdem geistert animierter spanischer Fernsehfußball durch unsere Sendung. Zuerst aber Hauptstadtpresse. Wer am Montag durch die linke Taz blätterte, der stieß im Gesellschaftsteil Taz 2 direkt über der Werbung für ein Blattlausbekämpfungsspray auf einen Text, der seitdem für enorme Aufregung sorgt. Innerhalb der Rassismus- und Polizeigewaltsdebatte zieht da die Überschrift All Cops are berufsunfähig rein in einen Text, dem nur online das Wort Kolumne vorangestellt wird. Hengame Yagobi Farah hat den Text geschrieben. Auf eine selbstgestellte Frage folgt eine selbstgegebene Antwort. Falls die Polizei abgeschafft wird, der Kapitalismus aber nicht. In welche Branchen kann man Ex-Cops dann überhaupt noch reinlassen? Übrig bleibt die Deponie, ein Aufenthalt auf der Müllhalde. Polizeigewerkschaften protestieren, Strafanzeigen sind gestellt und Beschwerden beim Presserat sind in Vorbereitung. Die Taz-Chefredakteurin Barbara Junge bestritt gestern die Ernsthaftigkeit des Textes. Satire dürfe für sie fast alles. Heute mochte sie unseren Interviewwunsch nicht erfüllen, weil zu diesem Thema gerade noch interne Diskussionen liefen. Zu diesem Text der Taz, die Meinung meiner Kollegin Brigitte Beetz.
Journalismus soll Fakten und Meinungen transportieren, damit sich eine aufgeklärte Öffentlichkeit ihr Bild von der Wirklichkeit machen kann und eine gemeinsame Grundlage hat, auf der Entscheidungen im demokratischen Diskurs gefällt werden können. Dazu gehören durchaus Streit und harte Auseinandersetzungen und ja, dazu gehört auch Polemik. Manchmal braucht es harsche Worte und provokante Thesen, um einer Debatte Schwung zu verleihen oder eine möglicherweise matt gewordene Gesellschaft aufzurütteln. Was es jedoch nicht braucht, ist Menschenverachtung. Im Zuge der internationalen Black Lives Matter-Proteste hat eine Kolumnistin der Berliner Taz öffentlich darüber nachgedacht, wie es denn wäre, würde die Polizei abgeschafft. Ein Gedankenspiel, dem man sich durchaus hingeben kann. Doch der Autorin ging es nicht darum, diese Überlegung ernsthaft zu behandeln mit all ihren Konsequenzen für die Gesellschaft. Es ging ihr darum, darüber zu reflektieren, was man denn mit den dann arbeitslosen Polizisten anstellen solle. Für sie, so wird auch bald klar, eine Menschengruppe, die sich durch eine Vorliebe für Machtmissbrauch und, Zitat, einem Fascho-Mindset auszeichnet. Und darum, so der Schluss ihrer Kolumne, komme als Option einer möglichen Weiterverwendung dieser nun überflüssigen Polizisten nur die Mülldeponie in Frage. Zitat: Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selbst am wohlsten. Menschen, die auf den Müll gehören. Eine Gedankenkonstruktion, die nichts, aber auch gar nichts dazu beiträgt, eine sinnvolle Diskussion anzustoßen oder unser Gemeinwesen in irgendeiner Weise weiterzubringen. Sie ist ein Beispiel für jene gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, der es darum geht, auszugrenzen und die in der letzten Konsequenz dazu führt, diese Gruppen im Wortsinne zum Abschuss freizugeben. Gewalt gegen Polizisten wird somit legitimiert. Keine Frage, es gibt gewaltbereite Polizeibeamte. Es gibt in der Polizei Menschen mit rechtsradikalen Ansichten, die auch Andersdenkende gerne auf dem Müll entsorgen würden. Doch wird dieses Problem dadurch gelöst, dass mit gleicher Keule zurückgeschlagen wird und alle Polizisten über einen Kamm geschoren werden? Solche Art von aggressiven und unreflektierten Äußerungen kennen wir aus den Kommentarspalten der Online-Seiten zur Genüge. Schlimm genug. Wir leben in aufgeheizten Zeiten, in denen dem Hass viel zu viel Raum gegeben wird, der unsere Gesellschaft immer weiter spaltet. Gut, im vorliegenden Fall handelt es sich nur um eine kleine Kolumne in der nicht gerade auflagenstarken Berliner Taz. Und doch hatte der YouTuber Rezo recht, als er kürzlich darauf hinwies, dass es auf eine ganze Branche zurückfällt, wenn sich einzelne Mitglieder der Presse nicht an die Standards im Journalismus halten. Und zu diesen Standards gehört es, Menschen nicht als Müll zu bezeichnen.
meint Brigitte Beetz. Wir bleiben kurz bei der Taz. Deren deutsch-türkisches Portal Taz Gazette wird Ende Juli eingestellt. Das hat laut Taz das Kuratorium der Taz Panther Stiftung beschlossen. Trotz aller Bemühungen sei es nicht gelungen, weitere Geldgeber zu finden. Immerhin, seit 2017 konnten rund 50 Journalisten ihren Lebensunterhalt bei dem Online-Projekt verdienen. Einige von ihnen hatten in der Türkei nicht mehr arbeiten können. Ein weiterer Grund für das Aus soll sein, dass inzwischen andere, finanzstärkere Medien den türkischen Medienschaffenden eine Stimme gegeben hätten. Darunter die Deutsche Welle mit ihrem neuen eigenen Türkei-Kanal. Die Voice of America ist der staatlich finanzierte Auslandssender der USA und war auch in Deutschland Anfang der Woche in den Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass sowohl die Direktorin Amanda Bennett als auch ihre Stellvertreterin zurückgetreten sind. Deren Rücktritte sind hochpolitisch, bietet doch dieses Radio-, Fernseh- und Online-Programm Inhalte in 47 Sprachen rund um die Welt an. War das auch nun ein Rückschlag im Kampf des Senders um seine journalistische Unabhängigkeit? Schließlich hatte US-Präsident Donald Trump die Voice of America oft und scharf kritisiert. Anfang Juni hat er zudem seinen Wunschkandidaten für die zuständige Aufsichtsbehörde durchgesetzt. Sinje Stattlich hat recherchiert, ob der Sender nun etwa zum Sprachrohr der Regierung Trump wird.
If you heard what's coming out of the Voice of America, it's disgusting.
Widerlich sei die Berichterstattung der Voice of America, so Donald Trump im April. Chinesische Propaganda würde der Sender verbreiten, auf Kosten amerikanischer Steuerzahler, twitterte sein Social-Media-Beauftragter. Anfang dieser Woche wurde nun außerdem bekannt, dass die US-Gesundheitsbehörde CDC in einer internen E-Mail Anweisungen gegeben hatte, der Voice of America grundsätzlich keine Interviews zu geben, mit dem Hinweis auf eine Presseerklärung des Weißen Hauses, in der steht, der Sender spreche nicht für Amerikas Bürger, sondern für seine Feinde. Carlos Martinez vom Committee to Protect Journalists.
It's not possible to justify how a government agency would claim to take interviews.
Es ist nicht zu rechtfertigen, dass eine Regierungsbehörde Interviews mit der staatlich finanzierten Voice of America ablehnt, nur um das Weiße Haus nicht zu verärgern. Die Regierung soll mal erklären, warum sie das tut und warum sie diesen Sender als das Gegenteil dessen hinstellt, was er ist, nämlich ein Lieferant unabhängiger Informationen für die Menschen auch in den Ländern, in denen Zensur stattfindet. Donald Trump allerdings hat sich auf die Voice of America eingeschossen und hatte auch schon länger eine Idee, was zu tun sei, um den Sender besser in den Griff zu bekommen. Es ging um die Neubesetzung der Spitze der US Global Media Agency, der Behörde, der die Voice of America untersteht. Michael Peck ist mein Kandidat für den Chefposten der Aufsichtsbehörde. Seit 2 Jahren wird er nicht vom Kongress bestätigt, so können wir die Voice of America nicht ordentlich führen. Und wenn Michael Peck den Job antreten würde, würde er das super machen. Seit 2018 hatten die Demokraten versucht, die Nominierung von Trumps Kandidaten zu verhindern. Michael Peck ist ein konservativer Filmemacher und Vertrauter von Trumps ehemaligem Chefstrategen Steve Bannon. Zuletzt wurde gegen ihn wegen des Verdachts der Bereicherung ermittelt. Doch Anfang Juni schien Donald Trumps Druck endlich zu wirken. Die republikanische Mehrheit im Senat stimmte für Michael Peck. Kurz darauf kam der Rücktritt von Voice of America-Direktorin Amanda Bennett. Kein gutes Zeichen findet Frank Sesno, Direktor der School of Media and Public Affairs an der George Washington University. Amanda Bennett war eine mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete unabhängige Journalistin. Dafür stand sie bei der Voice of America. Michael Peck dagegen hatte immer eine bestimmte Agenda mit seinen Filmen. Er steht Trump nahe. Auch wenn Bennett das bei ihrem Rücktritt nicht so klar gesagt hat, die Sorge ist nun, dass die Unabhängigkeit der Voice of America gefährdet. gefährdet ist, dass der Sender unter einer neuen Führung im besten Fall ein interessengeleitetes Programm machen wird und im schlimmsten Fall Propaganda.
Under the new leadership.
Gegründet 1942 als Instrument gegen die Nazi-Propaganda der Deutschen, hat sich die Voice of America im Laufe der Jahrzehnte mit unabhängigem Journalismus einen Ruf erarbeitet. Nicht immer war der Sender auf Regierungslinie, so wie kurz nach dem 11. September 2001, als er trotz Warnungen des Außenministeriums Ausschnitte aus einem Interview mit Taliban-Führer Mullah Omar sendete. Gerade weil die Voice of America eine wichtige Rolle in der Geschichte gespielt hat, sollte es jetzt darum gehen, dass sie weiter freien und unabhängigen Journalismus betreiben und alle wichtigen Informationen liefern kann. Wenn die Unabhängigkeit und die Glaubwürdigkeit der Voice of America untergraben werden, dann wird es Jahre dauern, diesen Ruf wiederherzustellen. Und das macht mir große Sorgen.
And I'm very worried about that.
Direktorin Amanda Bennett hatte ihren Sender noch vehement gegen Trumps Vorwürfe der chinesischen Propaganda verteidigt. Am Ende schien sie den Kampf leid zu sein. Und Michael Peck, der neue Chef der Aufsichtsbehörde, hat seinen Job mit einem Paukenschlag begonnen. Heute Nacht entließ er mindestens 3 Chefs von anderen Medienunternehmen, die seiner Behörde unterstehen, darunter Radio Free Europe, und installierte in deren Gremien Trump-freundliches Personal.
Das Ringen um Unabhängigkeit. Sinje Stattlich aus New York. Früher lief unser Deutschlandfunk Medienmagazin samstags, und zwar zeitgleich zur Schlusskonferenz der Fußball-Bundesliga. Da kam bei uns logischerweise fast nie ein Fußballthema vor. Die Fans waren ja schon woanders auf Empfang. Heute ist das hier bei Medias Res anders. Fußballfan Arno Orzesek hat für seine Kolumne im spanischen TV dem künstlichen Tod des Fußballs zugeschaut und lässt uns teilhaben.
Medias Res. Arno Orzesek.
Zuerst die gute Nachricht für alle, die nicht so genau wissen, was ein Kulturschock ist. Ihnen kann geholfen werden. Denken Sie kurz an die Dinosaurier in Steven Spielbergs Jurassic Park, an die seltsamen Wesen in James Camerons Avatar oder an die Untoten in der ewigen Netflix-Serie The Walking Dead. Dann sind wir uns bestimmt einig. Computeranimationen funktionieren im Film seit Jahrzehnten ganz prima. Und gucken Sie sich nun, bitte erst nach dieser Sendung, bei YouTube irgendeinen frischen Spielbericht aus La Liga an, der ersten spanischen Fußballliga. Sie werden angesichts der lächerlichen, unfertigen Pixelei auf den Tribünen und dem Playback-Gejubele ein äußerstes Befremden spüren. Und selbiges nennt man Kulturschock. Der nicht kleiner wird, wenn wir Ihnen einige Hintergrundinformationen an die Hand geben, im Gegenteil. La Liga fand es zwar toll, dass die hiesige Bundesliga mittels Geisterspielen den Corona-Bann fürs Profikicken gebrochen hatte, aber, man kann es nachvollziehen, die tieftraurige Gruftatmosphäre in unseren gigantischen Ballspielkathedralen, die fand La Liga nicht so toll. Diese irre Menge toten Betons, diese Schreie, die wie aus einem Hieronymus-Boschschen Jenseits in die TV-Übertragungen hallen, also da lässt sich doch wohl ein bisschen Leben in die Bude animieren? Nein, lässt sich eben nicht. Nie gab es für das echte schlechteren Ersatz. Und das liegt nicht daran, dass sich La Liga bei der Animation auf irgendwelche spitzigen Nerds in einer Hinterhofglitsche in der Extremadura verlassen hätte. Um die Ränge virtuell vollzukriegen, war die renommierte norwegische 600-Mitarbeiter-Medienfirma Wizardy am Start. Für akustische Bambule sollte EA Sports sorgen, der US-amerikanische Videospielentwickler, der mit dem Klassiker FIFA International Soccer den Weltmarkt beherrscht. Fragen Sie uns jetzt nicht, warum die Animation von Leuten und Lauten innerhalb einer TV-Live-Übertragung technisch unendlich komplizierter zu sein scheint, als Zombies und Dinosaurier in glaubhafter Aktion zu zeigen. Wir sagen nur, was da in Spanien läuft, haben die Fans nicht verdient. Ihr kalter Entzug von der Stadiondroge ist ohnehin hart genug. Aber sich selbst so peinlich, so niederschmetternd, miserabel gefaked zu sehen, eine Entwürdigung. Während der ersten Pixelpartie, dem Lokalderby Betis gegen FC Sevilla, sind die Fans noch während des Spiels in Scharen aus den spanischen Kneipen geflüchtet. Und man kann nur hoffen, dass einige direkt zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte durchmarschiert sind, um die animierte Niedertracht anzuzeigen. Denn wirklich wahr, hören Sie sich auf der Internetseite fanschance.com mal die dort archivierten 1326 spanischen Fußballgesänge an. Klar, nicht jede lautliche Äußerung klingt nach Enrico Caruso oder Montserrat Caballé. Aber es handelt sich doch um Kultur oder wenigstens um Folklore. Es klingt lebendig, es hat Atem und Seele, lateinisch Anima. Den TV-Animationen jedoch fehlt es komplett an Anima. Sie wirken so mausetot wie die Siliziumchips in den Computern, die ihr Erscheinen auf dem Bildschirm regeln. Unser Urteil jedenfalls steht fest. Lieber postapokalyptische Gruftatmosphäre als Optik und Sound eines flackernden Videospiels aus den 80er Jahren. Die höhere Erkenntnis allerdings bleibt hier wie dort dieselbe. Ohne Fans ist das alles fast nichts.
Die Corona-Krise dominiert auch die französische Medienlandschaft. Gedruckte Zeitungen und Zeitschriften leiden, Kurzarbeit ist verbreitet, es wurden und werden kaum noch Anzeigen geschaltet. Radio, Fernsehen und Online-Angebote dagegen melden einen Boom bei der Nachfrage. Vor allem Info und Unterhaltung sind sehr gefragt, berichtet Martin Bohner aus Paris.
In der Krise schnellten auch in Frankreich die Zugriffszahlen auf die Online-Angebote und der Fernsehkonsum in die Höhe. Die französische Behörde für die Regulierung der audiovisuellen Medien, CSA, hat den Trend seit Ausbruch der Corona-Krise Woche für Woche dokumentiert. In den ersten Wochen der Ausgangssperre ist der Fernsehkonsum geradezu explodiert. Im Mittel haben die Leute 4 bis 4,5 Stunden am Tag vor dem Fernseher verbracht, selbst die Jüngeren. Das sind wirklich sehr, sehr beeindruckende Zahlen, sagt Nathalie Sonnac, die im CSA-Vorstand für den Fernsehbereich zuständig ist. Die schon so oft totgesagten Abendnachrichtensendungen der wichtigsten Sender TF1 und France 2 kamen zusammen auf 15 bis 20 Millionen Zuschauer. Auch Pierre Louette, der Generaldirektor der Zeitungsgruppe Les Echos Le Parisien, konstatiert den regelrechten Hunger der Menschen nach Information in diesen unsicheren Zeiten. Im März haben sich die Zugriffe auf unsere Digitalangebote verdoppelt. Ein unglaublicher Ansturm, der eine wahre Leidenschaft der Menschen für die aktuellen Ereignisse zeigt, die vor allem, so die Beobachtung des erfahrenen Medienmanagers, den seriösen Medien Zulauf gebracht hat. Ich glaube voll und ganz, dass diese Krisenzeit eins gezeigt hat. Wenn die Menschen wirklich zuverlässige Informationen brauchen, dann gehen sie zu den großen traditionellen Medien. Die sind den sozialen Netzwerken überlegen, wo sich jede Art von Fake News ausbreiten kann. Und so ist auch die Zahl der Digital-Abos nicht nur bei Les Echos Le Parisien stark gestiegen. Aber, und da beginnt der tragische Teil der Geschichte, dieser Anstieg der Digital-Abos kann bei weitem nicht die Einnahmeverluste auf anderen Gebieten wettmachen. Vor allem die Anzeigen sind so gut wie verschwunden. Wir haben in den ersten Wochen 80% unserer Werbeeinnahmen verloren. Und schließlich brach auch noch die Verkaufsauflage unserer Titel um 10 bis 30% ein. Die Verluste unserer Pressegruppe in den 3 Monaten von März bis Mai belaufen sich auf 35 Millionen Euro. Das ist enorm. Die Werbeeinnahmen machen etwa ein Drittel des Umsatzes der französischen Presse aus. Beim privaten Fernsehen ist die Abhängigkeit von den Werbeeinnahmen noch größer, was, so Nathalie Sonnac vom Rat für audiovisuelle Medien, zu einem regelrechten wirtschaftlichen Erdbeben führt. Und zwar nicht nur kurzzeitig, sondern auch auf mittlere und lange Sicht. Und so rufen auch die Medienunternehmen nach der rettenden Hand des Staates. Aber erstmal ist Sparen angesagt. Mitarbeiter, deren Arbeitsgebiete weggefallen sind, wurden in Kurzarbeit geschickt. Derzeit übernimmt die Regierung noch die vollen Kosten dafür. Die Ausgaben der Zeitungen werden eingedampft, Rubriken gestrichen. Die Provinzzeitungen mussten die Mehrzahl ihrer Regionalausgaben einstellen. Die vollständig von Werbeeinnahmen abhängigen Gratiszeitungen wie 20 Minuten haben ihr Erscheinen zumindest vorläufig eingestellt.
Kaum Einnahmen und hohe Quoten. Martin Bohne über Frankreichs Medienlandschaft unter Corona. Erst gestern wurde es beim jüngsten großen Kindesmissbrauchsfall aus dem westfälischen Münster klar. In Politikerstatements und damit auch in den Presseberichten ist oft von Kinderpornografie die Rede. Nicht treffend, sagt Stefan Fries in der Rubrik Sagen und Meinen.
Medias Res.
Das Besitzen und Verbreiten von Kinderpornografie ist im deutschen Recht ein Vergehen.
Dramatisch ist der Anstieg bei der Pornografie, vor allem bei der Kinderpornografie.
Um nicht weniger als 65% sind die Fälle von Kinderpornografie gestiegen.
Kinderpornografie.
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 Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Unter Pornografie verstehen wir vor allem Videos und Fotos, die Sex zeigen. Die Aufnahmen dazu entstehen normalerweise freiwillig. Die Herstellung ist erlaubt und der Kauf auch. Bei Kinderpornografie trifft nichts davon zu. Der Duden definiert den Begriff lapidar als Pornografie, deren Darstellungsobjekte Kinder sind. Dabei geht es nicht um Sex, sondern um körperliche und seelische Gewalt an Kindern, von denen keines freiwillig mitmacht. Alles daran ist illegal. Deswegen ist der Begriff Kinderpornografie verharmlosend, auch wenn er sogar in Gesetzen auftaucht, etwa wenn darin die Rede von kinderpornografischen Schriften ist. Es gibt keine Sexualität mit Kindern, denn sexuelle Handlungen an oder mit Kindern sind immer Gewalt. Der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs spricht deshalb so davon.
Missbrauchsabbildungen, sogenannte Kinderpornografie.
Wer klarmachen möchte, worum es geht, kann von Abbildungen von sexuellem Missbrauch reden, von Missbrauchsfotos und Videos oder einfach beschreiben. Bilder und Filme, auf denen sexuelle Gewalt an Kindern zu sehen sind.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Wir sagen und meinen, reden, erinnern und beschreiben mit Ihnen gemeinsam. Morgen an dieser Stelle läuft unsere Sendung Medias Res im Dialog. Bettina Köster ist im Studio und hat das Thema mitgebracht.
Genau, Ende Oktober will ja die ARD ihre Archive öffnen. Stichtag ist der 27. Oktober, das ist der UNESCO-Welttag des audiovisuellen Erbes. Und von da an soll man über die Mediathek in so ganz alte Schinken, sag ich jetzt mal etwas flapsig, schauen können. Von der SWR-Abendshow bis zu den ersten Ausgaben von Hier und Heute im WDR. Es sind in erster Linie die Nachrichtenarchive und die regionalen Berichte, die ans Tageslicht gebracht werden sollen. Wir haben gestern hier auch darüber berichtet. Beim SWR gibt es das schon seit Herbst vergangenen Jahres. SWR Retro heißt es da. Und da kann man sich zum Beispiel die Wirtschaftsbilanz aus dem Jahre 1965 anschauen, einen Bericht über eine Pop-Art-Ausstellung in Basel oder einen Einblick in das Lehrerleben auf dem Dorf in den 60er Jahren bekommen. Ganz vielfältig also. Und unsere Frage ist jetzt an Sie, stößt das auf Interesse bei Ihnen? Welche Sendungen würden Sie gerne noch mal sehen? Haben Sie da Favoriten? Rufen Sie jetzt schon gerne an unter 0221 345 3451. Noch einmal 0221 345 3451.
Bettina Köster und jetzt hier noch was von morgen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Christoph Urban. Ich bin Redakteur in der Stadtredaktion Straubing beim Straubinger Tagblatt. Und unsere Schlagzeile morgen ist: Fußballplatz steht der Bahn im Weg. Da geht es darum, dass sich die Vorschriften für Bahnübergänge geändert haben. Deswegen muss ein Bahnübergang bei uns verbreitert werden. Das Problem ist, die Eckfahne eines Fußballplatzes ist da so nah dran, dass das wahrscheinlich nicht möglich sein wird, ohne dass man den Fußballplatz verschiebt oder verkürzt oder vielleicht die Ecken abrundet. Und da muss jetzt die Stadt schauen, wie sie das Problem löst. Und der Verein ist natürlich in großer Sorge.
Medias Res ist zu Ende. Henning Hubert empfiehlt nach uns den Büchermarkt mit Klagenfurt. Sind dieses Jahr ganz online die 44. Tage der deutschsprachigen Literatur rund um den Ingeborg-Bachmann-Preis.